Bevor wir jetzt starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, mehr über unsere Partnerschaften mit dem SAK Podcast und dem SAK Radio zu erfahren, dann schaut vorbei auf www.sak.radio und geht da unter Partner. Dort findet ihr alle Infos und dort könnt ihr auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute zu Gast John Werner von der Gas- und Wasserstoffwirtschaft und Jens Dammer von Energie Schwaben.
Ihr hört den SHK Radio Podcast.
Dennis hier vom SHK Podcast und heute mir digital zugeschaltet sind John Werner und Jens Dammer. Seid gegrüßt.
Hallo.
Hallo Dennis. Tag.
Wir unterhalten uns heute vor allen Dingen zum Thema zukunftssicher heizen, eine Kampagne, die derzeit draußen online, digital, aber eben auch klassisch unterwegs ist und möchte von euch gleich ein bisschen was erfahren, in welchem Zusammenhang, wie sieht ihr das Ganze, wie sind die Rahmenbedingungen, machen wir gleich alles. Aber was wir als erstes machen wollen, wir wollen euch natürlich kennenlernen und würde gerne ein bisschen was zu eurer Vita erfahren. Woher kommt ihr, was macht ihr und gerne vielleicht auch schon gleich den Zusammenhang mit der Kampagne zukunftssicher heizen. John, magst du einmal beginnen.
Ja, das kann ich gerne machen. John Werner, ich bin aktuell Leiter Unternehmensentwicklung Strategie bei der Gas- und Wasserstoffwirtschaft. Das ist ein Wirtschaftsverband. Wir befassen uns natürlich mit Energieversorgung. Wer bin ich persönlich? Ich bin 65er Baujahr und schon lange in der Energiewirtschaft. Ich habe mal in einem Kraftwerk gelernt, habe Energietechnik, Maschinenbau studiert, habe dann für Energieversorger gearbeitet und bin dann irgendwann mal zu einem Bundesverband gekommen und von dem Verbandswesen, da bin ich dann heute immer noch bei der Gas- und Wasserstoffwirtschaft. Also lange im Business.
Okay, aber immer dem Business sozusagen treu geblieben.
Das ist korrekt, ja, 91 mit Rohrleitungsbau angefangen und dann, wie gesagt, für Energieversorger, dann zum Verband und dann immer noch beim Verband. Also Gas ist mir immer noch, Energiewirtschaft ist mir immer noch die ganze Zeit auf den Leib geschneidert.
Nie den Ansatz gehabt, mal abzubiegen?
Das hat sich komplett gewandelt. Also ich bin ja gelernter Maschinenbauingenieur und heute, Verband heißt auch, wir machen eine Menge Politik, wir machen Kommunikation. Das heißt, das, was ich mal gelernt habe als Ingenieur, ist heute eigentlich das gute Backup-Wissen, was man rausholt, um gute Kommunikation machen zu können. Aber so richtig eine Anlage ausgelegt habe ich schon lange nicht mehr. Das ist so.
Okay. Kommen wir gleich noch zu. Aber Jens, einmal zu dir, deine Vita. Woher kommst du und was machst du heute?
Ich bin der Jens Dammer und ich bin 57, damit ihr nicht rechnen müsst, also Jahrgang 68, von daher nah dran an dir, John. Ja. Und ja, ich habe Versorgungstechnik studiert und Wirtschaftsingenieurwesen, also komme auch aus dem klassischen Energiethemen und habe angefangen als Ingenieur in einem Planungsbüro und war dann schon bei der Erdgas Schwaben damals für den Bereich Wärmecontracting zuständig. Da haben wir Heizungsanlagen gebaut und die langfristig auch an die Kunden praktisch vermietet und betrieben. Und dann war ich 10 Jahre Niederlassungsleiter bei Viessmann. Von daher kenne ich auch ein bisschen so die Herstellerseite und bin jetzt seit 15 Jahren Vertriebsleiter bei der Energie Schwaben für den kompletten Bereich Strom, Wärme, Biogas. Und von daher bin ich ganz eng an der Energiewirtschaft und auch am Heizungsfachhandwerk dran.
Schön, dass ihr da seid und vor allen Dingen auch spannend. Ich muss John gleich nochmal fragen, du hattest ja von der Vita her gesagt, Maschinenbau, wenn du jetzt so drauf schaust, also wenn du vielleicht auch zurückschaust und sagst so, der John vor, ich sag mal 20 Jahren, hättest du dem erzählen können, dass du heute jetzt Verbandsarbeit machst oder wärst du damals selber auch kritisch der Sache gegenüber gewesen?
Ja, das hat sich entwickelt. Ich war aber auch von der Entwicklung her, also am Anfang war das wirklich auch, ich war Leiter von einem Ingenieurbüro, zwischenzeitlich Rohrleitungsbau, Anlagenbau, also sehr, sehr technisch geprägt das Ganze. Und je höher man aber steigt, desto weniger berechnest du ja selbst, desto weniger, also du machst ja immer mehr administrative Aufgaben. Und das, heute bin ich auch Prokurist parallel in unserem Verband, das hilft. Also wenn du weißt, über was du da redest, dann ist das immer ganz gut, bevor dann die nur Volkswirte und Anwälte Gesetze machen. Da finde ich es immer ganz gut, eigentlich auch zu wissen, wie Energiewirtschaft funktioniert und wo das herkommt. Deswegen, also ich hätte es mir vielleicht vor 20 Jahren schon vorstellen können, vor 30 nicht.
Okay. Das wollte ich nochmal wissen, weil ich finde, das ist ja, man hat ja mit Verbänden halt immer so einen Blickwinkel am Anfang immer erstmal, was machen die eigentlich und was soll das Ganze und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir ja auf dem Tableau liegen, Zukunftssicherheizen. Eine Kampagne, ich glaube, die Headline spricht ja schon Bände, weil es geht genau darum, es geht um Sicherheit, die Verunsicherung so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr aus dem Thema zu nehmen. Aber vielleicht, John, erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es zu der Initiative, zu der Kampagne? Was zeichnet die vielleicht aus deiner Sicht heute auch gerade aus?
Ja, was uns treibt, ist ein stagnierender Wärmemarkt, der Modernisierungsmarkt. Wir haben in der Struktur unserer Mitgliedsunternehmen nicht nur die Energieversorgungsunternehmen, komplette Wertschöpfungsstufe, so wie Exploratoren, Importeure, Regionalversorger, Stadtwerke, Netzbetreiber, also alles dabei. Aber wir haben auch, weil wir ja uns mit Gas befassen, aus der Tradition heraus die Heizgeräteindustrie bei uns mit in den Gremien sitzen. Die sind Kooperationspartner bei uns. Und der Markt, der steht. Und das hat zwei Facetten. Das eine ist der Modernisierungsmarkt, so wie er wichtig ist, natürlich für die Hersteller, für das Handwerk, aber eben auch für die Versorgungswirtschaft. Und da haben wir gesagt, wenn der Markt aktuell steht und die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind und sich nicht abzeichnet, dass ganz schnell eine kurzfristige Änderung kommt, vielleicht ist es ein Impuls wert, eine Kampagne aufzusetzen, diesem Markt einen kleinen Schubs zu geben. Und da haben wir uns mit der Heizgeräteindustrie zusammengesetzt und haben gesagt, wir werden keine Endkundenkampagne machen können, das bedarf großer siebenstelliger Beträge. Aber was wir machen können, wir können gutes Argumentationsmaterial für den Modernisierungsmarkt zusammenstellen, weil wir viel Unsicherheit im Markt haben. Und dann gehen wir an die Berater. Also wir haben das intern so ein bisschen Berater beraten benannt. Und wer berät? Also natürlich das Handwerk. Also wir können gutes Argumentationsmaterial auch über die Technik hinaus dem Handwerk an die Hand geben und dann letztendlich darüber probieren, einen Impuls im Markt zu setzen. Und dass die Energieversorger selbst das auch, dass die da ein Interesse dran haben. Jens, da kannst du ja mal ausholen, warum wir da eigentlich zusammenarbeiten.
Naja, genau so ist es ja gedacht. Der Verband schafft im Prinzip die Grundlage dann auch für die Verbandsmitglieder, dass wir vor Ort als Multiplikator unsere Heizungsbauer dann letztendlich auch mit den notwendigen Informationen versorgen können. Weil wir sind natürlich als Energieversorger ja auch ein Grundversorger, das heißt ein Grundbedürfnis der Menschen auf Energie und Wärme ist da. Und wir spüren da auch bei den Kunden natürlich durch die Rückfragen eine große Verunsicherung, was ist die richtige Art zu heizen. Bin ich mit Erdgas eigentlich auch tatsächlich noch zukunftsfähig? Und da sind dann auch an der Schnittstelle die Heizungsbauer ein guter Berater und ein guter Multiplikator. Und wir müssen denen einfach auch die Lösungsoptionen aufzeigen. Und ich glaube, da ist genau das Zusammenspiel. Der Verband liefert die Steilvorlage und wir machen vor Ort eigentlich mit den Heizungsbauern Informationsveranstaltungen. Wir holen jedes Jahr unsere Marktpartner, die Heizungsbauer, ins Boot und informieren die über die aktuellen, sage ich mal, politischen Rahmenbedingungen und auch technischen Lösungen, die wir.
Du willst Power, Präzision und smarte Technik in einem Werkzeug? Dann check die Rothenberger Romax Nano bei Werkzeugstore 24. Die kompakte Hybrid-Pressmaschine ist klein, smart und ultraleicht. Gerade mal 2,3 Kilo und 37 Zentimeter lang. Und das Beste, sie ist die erste Hybrid-Pressmaschine, die zwei Presskraftstufen in einem Gerät vereint. Mit dem Smart Connectivity-Konzept Bluetooth und App arbeitest du nicht nur effizienter, sondern auch richtig komfortabel. Du kannst sogar Standardbacken verwenden oder du nutzt die bis zu 40% leichteren iJaws, um das volle Potenzial rauszuholen. Und weil die Romax Nano ihre Presskraft automatisch anpasst, schaffst du mit einer Akkuladung noch mehr Verpressung. Bei Werkzeugstore24 kannst du dir ein individuelles Set im Konfigurator zusammenstellen und dabei ordentlich sparen. Mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du zusätzlich eine Gratisbeigabe obendrauf. Also, jetzt vorbeischauen auf www.werkzeugstore24.de. Link und Code findest du in den Shownotes.
Als Energieversorger mitbringen.
Wie, Jens, ist man denn auf dich, auf euch zugekommen zu dem Thema? Also stand das schon oder hat man euch ein bisschen mit reingehoben? Ich meine, dass ihr jetzt da aktiv seid, dass du heute hier mit im Podcast sitzt, zeigt ja, dass das gewünscht und gewollt ist, sich zu beteiligen. Aber hat John angerufen und gesagt, du, Jens, ihr müsst oder wie war die Situation?
Naja, da muss mich John gar nicht lang zwingen dazu. Wir sind eng im Austausch. Also ich sag mal, die Verbände und der Energieversorger ziehen an einem Strang, weil wir letztendlich ja eins schaffen wollen, dass die Menschen sicher wissen, was sie tun sollen und dass diese Verunsicherung vom Markt weggeht. Und wir spüren die genauso natürlich vor Ort wie in der Verbandsarbeit, dass eine Zurückhaltung da ist. Wie kann ich eigentlich jetzt auch, wie gesagt, noch eine richtige Entscheidung treffen, wenn ich vor der Idee stehe, muss meine Heizung modernisieren? Was mache ich? Und da haben wir uns von Verbandsseite natürlich auch gewünscht, wir brauchen mehr Sicherheit und wir brauchen diese Lösungen. Und wenn dann der Verband auch was zur Verfügung stellt, dann sind wir vor Ort natürlich gern mit dabei, weil wir es ja dann zum Schluss auch an den Heizungsbrauer und auch an den Endkunden bringen können, der bei uns ja konkret nachfragt. Ja. Unsere Berater sind ja auch wirklich auf der Straße, teilweise direkt bei den Kunden im Heizungskeller und sehr eng im Austausch mit den Heizungsbauern.
Was kommen denn da für Sorgen und Fragen? Also ich kann mir halt vorstellen, ganz klar, Handwerk beim Kunden, Kunde verunsichert, macht es nicht einfach, gerade in der Beratungssituation. Aber was kommt aus dem Handwerk konkret?
Ich kann ja mal starten. Also das, was wir in unseren Gesprächen mitnehmen, und wir haben zumindest mit der Heizgeräteindustrie, die ja dann sehr direkt am Handwerk ist, in regelmäßigen Abständen zu tun, auch mit den Landesverbändungen, die Innungen etc., da haben wir regelmäßige Treffen. Da ist es schon so, dass die Technik, die müssen wir nicht erklären, die Technik, die ist da. Also wir reden so von 4 Kerntechnologien, die jetzt im GEC schon eigentlich Bestand haben, also die gesetzeskonform sind und die in jedem Fall weiter genutzt werden können. Über die geht es aber eigentlich gar nicht. Also wir können Wärmepumpen, Hybridsysteme, Pelletheizung, aber auch Gas zu Gas mit einer Biomethanquote etc., das können wir einsetzen. Wir sind nicht diejenigen, die dem Handwerk erklären, wie die Technik funktioniert. Aber wir haben viele Fragezeichen, die im Umfeld der gesamten Energiewirtschaft kommen. Haben wir dann genug Biomethan? Wir haben eine leidige Diskussion. Haben wir dann unsere Gasnetze morgen noch? Wie wird denn der CO2-Preis aussehen? Ist denn unsere Gasheizung überhaupt noch bezahlbar? Und das sind eben alles Punkte. Haben wir ein Biomethan? Haben wir einen Wasserstoff? Und das sind so Punkte, die muss man schlichtweg abräumen. Versachlichen. Und da können wir gerne einsteigen, weil das sind Punkte, die kann auch der Handwerker vor Ort, die kann ja nicht beantworten. Er kann natürlich nicht in die Glaskugel schauen. Energiewirtschaft, das sind unsere Hausaufgaben. Wir können da natürlich Antworten geben.
Das heißt, Jens, ihr habt einfach noch wahrscheinlich dann einen besseren Blick auf die Sache, um eine Prognose geben zu können. Wie wird sich das Ganze eigentlich entwickeln? Weil in diesem Zusammenschluss, und das nehme ich ja auch mit aus allen Gesprächen, eigentlich relativ klar steht, es gibt eigentlich kein wirkliches Problem.
Würde ich so sofort unterstreichen, es gibt tatsächlich kein wirkliches Problem, aber bei den Kunden eine Verunsicherheit. Also die Verunsicherung ist groß. Jetzt das Beispiel wie von vorhin, der Kunde will seine Heizung modernisieren, er fragt beim Heizungsbauer an und der muss ihm erstmal sagen, was geht nach den aktuellen Rahmenbedingungen des Gebäudeenergiegesetzes. Und dann muss der Heizungsbauer auch die Sicherheit haben, dass die Produkte, die dann auch dafür gefordert sind, also so wie John gesagt hat, die Technologie, einen, sagen wir, Erdgas-Brennwertkessel zu verbauen, das ist letztendlich für den Heizungsbauer Standard. Aber die Biogas-Beimischquote, das, was auch im GEC gefordert ist, die versteht auch ein Heizungsbauer nicht sofort. Da ist dann energiewirtschaftliches Know-how erforderlich, wie kommt dieses Biogas in der Quote zum Endkunden hin und gibt es genug Biomethan? Natürlich kommen diese Fragen. Und auf diese Fragen müssen wir die Antworten liefern. Und da scheitert es auch nicht dran, dass das Biomethan nicht verfügbar ist, sondern dass letztendlich der Kunde nicht genau weiß, was darf ich denn eigentlich und was darf ich nicht. Und genau darum geht es, ihm letztendlich aufzuklären, was er machen kann und welche Lösungsoptionen wir auch bieten. Und natürlich auch, was kostet das zum Schluss. In die Glaskugel kann ich auch nicht gucken, aber ich kann ihm zumindest unsere aktuellen Preise nennen, kann ihm damit auch Preisvergleiche nennen, die er aktuell anstellen kann bei den verschiedenen Technologien. Und darum geht es letztendlich, dass der Kunde auf einer Basis von guten Informationen dann auch eine Entscheidung treffen kann, mit der er die nächsten 20 Jahre, solange ist sein Heizungssystem ja letztendlich dann auch in Betrieb, zumindest mal sagt, da habe ich eine gute Entscheidung getroffen. Da stehe ich auch nach 10, 15 Jahren noch dazu.
Dafür hat ja auch die Kampagne Zukunft sicher heizen auch einen CO2-Rechner auf der Seite. Eigentlich dann auch ganz, mein Empfinden ist, möglichst einfach runterbrechen und dann zeigen, guck mal, so ist die Entwicklung. Jens, aber nochmal in deine Richtung auch dazu, gerade was das Thema CO2-Preis angeht und die Verunsicherung, dann wirst du ja wahrscheinlich auch, sag ich mal, die letzten Jahre ordentlich im Feuer gestanden haben, oder? Also du wirst ja, das wird ja ein Riesenthema bei euch gewesen sein. Wohin entwickelt sich das? Ich habe Angst, dass der Preis auf einmal in unerschwingliche Höhen steigt und ich mir eigentlich Heizen nicht mehr leisten kann. Das sind ja wahrscheinlich die beim Endkonsumenten die Sachen, die ankommen, die dann auch beim Handwerk ankommen, oder?
Ja, du hast da absolut recht. Da wird aber auch natürlich eine gewisse Verunsicherung geschürt durch einen Preisbestandteil. Wenn wir heute unseren Gaspreis anschauen, dann ist der CO2-Preis 10% des Endpreises, des Gesamtpreises. Der Rest sind Netzentgelte, Energiekosten, Umlagen, Steuern. Also von daher, wir reden 10% und jetzt einfach nur ganz platt, der Preis verdoppelt sich, dann habe ich 20%. Wenn du heute den Menschen auf der Straße fragst, wo die Energiepreise hingehen, dann sagen die meisten, die steigen. Und wir haben aber schon auch Situationen gehabt, da hatten wir 10 Jahre lang konstante Energiepreise. Du hast dann trotzdem auch mal den Kunden gefragt, wie haben sich die Preise entwickelt, die sind ständig gestiegen. Also letztendlich, die rechnen schon auch mit einer gewissen Preissteigerung. Die Verunsicherung wird durch eine spekulative Höhe eines CO2-Preises eher größer gemacht, als sie ist. Und ich glaube, da muss man auch tatsächlich nochmal einen Blick auf die Realität werfen und auch andere Produkte, so wie der Strompreis, der für die Wärmepumpe dann letztendlich verwendet wird, auch der Strom wird nicht billiger werden. Also von daher wird das eine einseitige Diskussion. CO2-Preis letztendlich fällt ja auch nur für den CO2-haltigen Anteil an und nicht unbedingt für Biomethan, wobei man da auch noch in Detail reinschauen muss, aber letztendlich können wir da durchaus auch gute Lösungsoptionen bieten.
Ich kann ja vielleicht mal so ein praktisches Beispiel. Zahlen sind in einem Podcast ja nicht so einfach. Also deswegen probiere ich es mal einfach zu halten. Also so ein durchschnittliches Haus, 20.000 Kilowattstunden, durchschnittliches Einfamilienhaus, 150 Quadratmeter. Wenn das so 20.000 Kilowattstunden verbraucht, dann sind das circa 4 Tonnen CO2, also bei Gas. So, heute habe ich in meiner Gasrechnung schon 55 Euro die Tonne integriert. Das heißt, ich bezahle heute ohnehin in meiner Rechnung jetzt schon 220 Euro. Wenn das jetzt auf 100 Euro steigen sollte, so, dann habe ich von 45 Euro mehr. Das heißt, ich bezahle 180 Euro mehr. So, das ist jetzt nicht nichts, das ist schon 180 Euro im Jahr, mehr bezahlen, ja oder nein. Aber wenn ich auf Verifox, Check24 und wie die alle heißen, ich kann wesentlich mehr sparen, wenn ich meinen Tarif wechsle. Also da sind die 180 Euro eigentlich ein kleiner Bestandteil. Und jetzt so als Abschluss genug Zahlen. Ansonsten die EU selbst, die Brüsseler, die gehen, das ist ja europaweit der ETS2, der CO2-Preis, die gehen 2030 von einem Preis von 80 Euro aus. So, und das ist also durchaus human. Also wir haben einige NGOs, die sind mit 300, 400 Euro die Tonne unterwegs. Waren jetzt schon viele Zahlen, aber wenn wir 200 Euro die Tonne hätten, dann hätte ich einen Benzinpreis, der um 30 Cent steigen würde je Liter. Also wir hätten an einer ganz anderen Stelle ein Problem bei Diesel, bei Benzin, in jeder Logistikkette, als es in der Heizung der Fall wäre. Deswegen, also da muss man jetzt, sind mehr Kosten, die ich habe, das ist richtig, aber erstmal Energie einsparen, in jedem Fall günstig und gut, das ist immer erneuerbare einbinden, auch gut. Und wenn wir Biomethan einbinden, auch in einem Gassystem, dann spare ich am Ende da auch CO2-Preis ein. Deswegen, also ich habe ja auch Werkzeug in der Hand, um dagegen zu arbeiten.
Wenn ich jetzt Endkunde wäre und würde das, was du gerade gesagt hast, bewerten, dann könnte ich ja zu dem Entschluss kommen zu sagen, ich brauche nichts zu machen. Also mal gucken, wie lange meine Heizung noch läuft. Ich habe jetzt momentan Gas im Einsatz. Ist doch alles gut. Und dann wird die notfalls nochmal repariert und dann passt das. Das ist ja aber eigentlich auch nicht das, worum es geht. Habe ich ja auch in den anderen Gesprächen schon mitbekommen. Weil die Situation, so wie sie derzeit ist, und ich glaube, das ist das, was, ich nehme das jetzt schon mal so ein bisschen vorweg, aber da könnt ihr gerne mit drauf einsteigen, die Situation ist ja für eine Modernisierung so gut, wie sie vielleicht nie wieder sein wird. Und deswegen vielleicht auch nochmal der Ansatz zu den Systemen, die ihr auch anbietet, oder nicht anbietet, sondern die ihr propagiert, dass das dass mit diesen Systemen zukunftssicherheitsend auch funktioniert. Vielleicht nochmal von eurer Seite aus, wie sieht dieser konkrete Ratschlag halt aus? Was kann der Handwerker dem Endkonsumenten sagen, hey, pass auf, ich gucke mir das hier gerade an, es macht Sinn, weil...
Vielleicht kann ich noch mal kurz was dazu sagen. Ich glaube, das pauschal zu beantworten, da muss man sicherlich vorsichtig sein. Es muss immer erstmal der Handwerker im Haus sein und schauen, was ist denn, was finde ich vor? Mhm. Und wenn ich in der Modernisierung natürlich eine funktionierende Gasanlage vorfinde, dann ist es schon auch natürlich für den Kunden ein Kernstück, diese Heizung, das komplett umzustellen auf Wärmepumpe. Da hat er natürlich riesige Investitionsaufwendungen und so wie John gerade gesagt hat, wir reden da um vielleicht 180 oder vielleicht 400 Euro im Jahr mehr Preis für CO2. Da muss ich aber überlegen, die Investition, die ich einmal tätigen muss, da bin ich bei einer Wärmepumpe schnell mal bei 20, 30, 40.000 Euro. Wenn ich eine Gasanlage austausche, dann kann ich das für 15.000 vielleicht machen und habe dafür einen etwas höheren Preis. Aber es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Es ist auch im Gag geregelt. Ich muss ja dann als Energieversorger diese 15% Biomethan ab 2029 beimischen. Das heißt, automatisch passiert bei dem Kunden auch CO2-Einsparung, weil er Schritt für Schritt mehr grüne Gase zum Verbrennen nutzt. Und das ist eine Entscheidung, wo ich Ihnen schon helfen kann und sagen kann, also du musst mal entgegenstellen, was ist die Investition für eine andere Technologie, was kannst du mit der jetzigen Technologie machen und was sind die Lösungsoptionen, um da auch CO2 einzusparen und grüner zu werden. Und diese Lösungsoption, die kann ich in guten Gewissens vermitteln, weil ich genau weiß, dass wir auch genug Biomethan im kompletten Netz haben, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und das mit sehr geringem investiven Aufwand und keinem Eingriff in sein funktionierendes System. Und bei anderen Häusern, wo im Neubau eine Wärmepumpe, glaube ich, fast Standard ist, ich glaube, da kämpfen wir gar nicht darum, irgendeine andere Lösung zu machen. Da muss man schauen, was macht wo Sinn.
Da würde ich an der Stelle auch einsteigen. Also wir wollen uns überhaupt nicht in den Technologien verfechten. Deswegen, wir bewerben alle Technologien parallel. Ich würde es nochmal auf eine Ebene höher heben wollen. Warum jetzt modernisieren? Weil per se erstmal Energie einsparen ist gut. Erneuerbare einbinden ist gut. Also das hilft ja auch dem Kunden selbst. Also eine moderne Heizung einzubinden, ist per se erstmal eine gute Lösung. Völlig losgelöst, ob da Wärmepumpe, Hybrid, Pellet oder eben auch eine Gaslösung dran steht. Also das hilft ja erstmal. Aktuell zu verharren ist keine Lösung. Also das ist halt der Punkt. So, und das, was wir machen möchten, ist zu sagen, die Technologien, die heute gesetzeskonform sind, die werden es auch bleiben. Also das GEG wird angefasst, das Gesetz wird nochmal, Gebäudeenergiegesetz, GEG, so nennen wir es immer, das wird nochmal angepasst. Eine europäische Energieeffizienzrichtlinie muss in deutsches Recht umgewandelt werden bis Mai nächsten Jahres und das soll da parallel mit erfolgen. Aber darauf nicht warten. Die Technologien, die heute Bestand haben und gesetzeskonform haben, sind, die werden es auch bleiben. Das heißt, das, was aktuell eingebaut werden kann, werde ich auch in Zukunft einbauen können. Und dann haben wir ja alle die Diskussionen verfolgt um unsere Haushaltslage in Deutschland. Da sind wir doch gut beraten, den Förderrahmen, den wir aktuell haben, zu nutzen. Weil mittelfristig sehe ich eigentlich eher ein Abschmelzen der Förderung. Also so klamm, wie wir an vielen, vielen Stellen im Haushalt sind, wird es nicht anders gehen, dass der Wärmemarkt wieder auch ohne höhere Anreize funktionieren muss. Es wird sicherlich Förderung geben, aber deswegen, also lieber heute modernisieren, die Technologien, die jetzt gesetzeskonform sind, die bleiben es auch und Förderung heute mitnehmen, ist immer ein guter Rat.
Das, da habe ich auch mitgenommen und vielleicht, wenn wir über die Systeme reden und über die Lösung reden, gerne auch nochmal in weitere Podcasts reinschalten. Wir haben ja insgesamt 3 produziert und da geht es dann auch ganz konkret um Wärmepumpe, Hybridheizung, Gas-to-Gas und Pellet. Aber Hybrid, Jens, ist doch eigentlich zum Beispiel auch eine Lösung. Ist sie aus deiner Sicht so ein bisschen underrated? Also, dass man sagt so, du sprachst gerade davon, es ist halt teuer, Wärmepumpe und Gas kann man auch, aber vielleicht ist ja auch diese Verknüpfung ein sehr sinnvoller Schritt in die nächste technologische Richtung.
Ja, also ich denke mal, wirklich verschiedene Technologien miteinander zu verbinden, macht auf jeden Fall Sinn. Ich mache mir ja zum einen auch nicht so abhängig von einem Energieträger und nutze dann auch die Vorteile. Gerade wenn wir jetzt schauen, Strom ist nun mal auch im Winter, wenn wir dann heizen wollen, nicht in dem Sinne so stark zur Verfügung wie im Sommer, wenn ich viel PV habe. Von daher kann man ja da auch wirklich dem Energiesystem was Gutes tun und dann entlasten. Natürlich ist es investiv höher zu bewerten. Von daher brauche ich für eine Hybridanlage einfach mehr Geld. Und deswegen muss ich auch wieder schauen, wie schaut zum einen, was John gesagt hat, die aktuelle Förderlandschaft aus und was kann ich mir leisten. Ich glaube, das gehört zu einer guten Beratung dazu, dem Kunden auch über den Tellerrand zu zeigen, was sind die Optionen, die du dir gut leisten kannst, die sich auf Dauer auch mit deinem Haus vertragen und die zukunftssicher sind. Und da gibt es sicherlich Lösungen, wo ich sage, da ist eine Hybridanlage absolut okay und das ist auch gut. Und die muss sich aber natürlich auch einer leisten können. Und zum anderen gibt es wiederum Lösungen, wo ich sage, hey, bei deinem geringen Verbrauch jetzt wirklich 50.000 Euro in eine Heizungsanlage zu stecken, macht keinen Sinn. Schau dir das mal an, was ein Gaskessel kostet. Mhm. Wenn einer einen hohen Verbrauch hat, macht es immer auch Sinn, mehr in die Investition reinzustecken. Je niedriger der Verbrauch ist, desto weniger muss ich mir eigentlich Gedanken machen, wie viel will ich denn dafür investieren? Ich verbrauche eh nicht viel. Und da ist das, was John sagt, lieber mal Energie einsparen, an den anderen Schrauben drehen, als unbedingt ganz viel in die Technik investieren.
John, wenn ich glaube, das, ich hatte ein paar Podcasts vorher auch schon mit Daniel Fürst gesprochen vom Z4SHK, der auch sagte, der war ja mittendrin statt nur dabei, als es dann um die Kommunikation auch Thema Gesetzgebung ging und er war jetzt auch nicht so total amused und hat selber auch gesagt, dass da vieles gerade kommunikativ nicht besonders doll gelaufen ist. Ist das eigentlich auch so das Kernthema, warum jetzt, ich mache es mal ganz, ganz plastisch, ein Endkunde sagt, Biomethan, bitte, also ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, wenn der, ich sag mal, das Handwerk kommt und sagt, ja, Mensch, wir haben eine Lösung, Biomethan, und das kann man so und so rechnen, dass er sagt, komm, bitte. Ist da eigentlich, ist das, gibt es deswegen eigentlich auch diese Kampagne?
Na, ich glaube, die Verunsicherung ist zum Teil groß, weil ein Stück weit erklärt, also nicht technologieoffen an den Markt herangegangen wurde. Es wurden einige Technologien so promotet und alle anderen schlichtweg auch ein Stück weit schlecht gemacht, um den eigenen politischen Willen durchzudrücken. Und am Ende des Tages entscheidet das der Kunde. Wir haben mündige Bürger. Also wenn der Kunde da draußen sagt, also und der Handwerker ihn berät, er hat ein gesamtenergiewirtschaftlichen Eindruck da von der Heizungsanlage, von dem Gebäude, von dem Haus, dann muss die Beratung offen sein. Und dann muss der Kunde, wenn er sagt, nee, ich nehme mir eine Wärmepumpe, ich nehme mir einen hybriden Pellet oder ich nehme ein erneuerbares Öl, was auch immer, dann muss der das auch machen dürfen. Also dass so reinregiert wird in den Heizungsmarkt, das finde ich irgendwie völlig hanebüchend. Das war ein Stück weit eine Entmündigung unserer Bürger und das muss man zurückdrehen. Also der Bürger, der muss für sein eigenes Hab und Gut, da kann der gerade stehen und das kann der auch mit einer guten Beratung. Dann hat das irgendwie Jahrzehnte funktioniert und es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist und es ist nicht so, dass wir 2020 haben wir die Klimaziele erreicht, auch im Wärmemarkt und wir waren auf einem Pfad. Wir haben circa 750.000-800.000 Heizgeräte modernisiert. In 23 waren es dann noch, waren es über 1 Million. Und dann haben wir ein neues Gebäudeenergiegesetz und zack, haben wir das Ganze halbiert. Also wo lag der Fehler? Ich glaube nicht beim Kunden und nicht in der Beratung des Handwerks. Also man hat schlichtweg alle richtig verunsichert. Und kommunale Wärmeplanung, das ist auch noch so ein Buch mit 7 Siegeln, also für uns nicht, aber das ist letztendlich eine Bremse im Wärmemarkt. Das ist auch schlimm. Also, dass die Kommune ein Handwerkszeug an die Hand bekommt, wie sie sich selbst klimaneutral aufstellen kann. Sehr gut. Also, da macht man sich per se erstmal Gedanken. Aber alle denken ja jetzt, dass die in 26, 28, das sind so Mitte 26, 28, sind die Daten für die Veröffentlichung der kommunalen Wärmepläne in den Kommunen, dass ab dann Hausnummern scharf jeder Kunde gesagt bekommt, wie er dann in Zukunft heizen soll. Das wird nicht der Fall sein. Das ist eine Empfehlung und hat einen Empfehlungscharakter. Und da haben wir eben ganz viele Stellschrauben, die zu dieser Verunsicherung beigetragen haben. Und wir müssen wieder ein Stück weit zur guten alten Marktwirtschaft zurück und der Kunde entscheidet und die beste Beratung, die wird ihnen da letztendlich auch helfen und ein Stück weit Staat rausnehmen aus dem System.
Mhm. Vielleicht darf ich noch einmal, weil du das Thema Biomethan angesprochen hast, Dennis, eine Lanze nochmal für Biomethan zu brechen, weil natürlich ist es schwierig zu verstehen, wie funktioniert es. Aber wir haben das Leitungsnetz, das Erdgasnetz, und in das kann man problemlos Biomethan einspeisen. Und wir haben bei uns in Schwaben, ich komme aus einer ländlichen Region, haben wir 600 Biogasanlagen, die aktuell Gas produzieren und teilweise verstromen. Und die würden das gern auch ins Gasnetz einspeisen. Und jede Kilowattstunde, die wir beim Kunden verkaufen, wird auch an einer Biogasanlage in Deutschland produziert oder in Europa. Und deswegen kann man sich dieses grüne Gas auch gut vorstellen in unseren Leitungen. Und ich glaube, das ist auch eine zukunftssichere Technologie, die eben dann letztendlich auch für CO2-Einsparung sorgt.
Gut, dass du das nochmal so rausstellst, weil ich glaube, das sind auch genau die Sachen, in Anführungsstrichen, wenn schon eine Verunsicherung da ist, dann sind alle neuen Themen, die noch dazukommen, natürlich doppelt schwierig. Würde gerne nochmal vielleicht auch auf das Thema, wir adressieren oder ihr adressiert ja vor allen Dingen mit Zukunftssicherheit auch den primär das Handwerk. Habt ihr das Gefühl, mal so in die Runde gefragt, dass so in 23, weil ihr redet ja auch viel davon, dass das Handwerk berät, ja, dass da einfach brutal auf dem Rücken des Handwerks das Thema abgeladen worden ist. Habt ihr das Gefühl, dass man das einfach so, wie gesagt, also rausgekippt hat und gesagt hat, so jetzt müsst ihr da irgendwie mit klarkommen? Und dass das natürlich dann nicht optimal funktionieren konnte?
Naja, wir hatten ja so zwei Effekte. Also das eine, das war erstmal Ukraine-Krieg. Mit dem Ukraine-Krieg hatten wir schlichtweg erstmal ein Problem mit der Gasversorgung und dann das erstmal zu sichern. Also für die Heizung, für die heimische Heizung ist das kein Problem, weil da gibt's letztendlich auch staatlich geregelt. Die Heizung des Kunden wird als letztes abgeschaltet. Vorher gibt's Industriekunden und so weiter und so weiter. Also das war ja am Anfang, war das ein Problem. Physische Lieferung ist dann schon lange kein Problem mehr gewesen. Und dann aber die Ankündigung des Gebäudeenergiegesetzes selbst hat ja dazu geführt, dass irre Vorzieheffekte kamen. Deswegen, das hat ja den Markt in 23 auch so gepusht mit 1,2 Millionen Heizungen. Das war ja kein generisches, natürliches Wachstum. Das war ja schlichtweg, weil gesagt wurde, ja, Bild-Zeitung hatte das ja so mit Habecks Heizungshammer kommentiert, etc. Und da haben viele ganz einfach Angst gehabt. Ich kann mir keine zukünftig eine Wärmepumpe, werde ich mir nicht leisten können. Und wenn das Einzige ist, dann baue ich jetzt zum Beispiel eine Gasheizung ein. Und da wurde ganz viel nochmal eingebaut. Parallel wurden aber auch sehr, sehr viele, also wurde in der Heizgeräteindustrie, wurden ja auch schon die Kapazitäten erhöht, also die Wärmepumpenkapazitäten ausgebaut überhaupt. Es gab ja Wärmepumpengipfel und so weiter und so weiter, um da letztendlich den Markt auch, um da Schritt halten zu können. Und das alles ist erfolgt, aber mit erheblichen Verwerfungen. Das muss man einfach so feststellen. Auch nicht gut. Also ein langsames, gesundes Wachstum wäre an der Stelle sicherlich für alle Beteiligten besser gewesen.
Auch mein Gefühl. Also das, wenn ich die Gespräche geführt habe, auch lieben Gruß an Florian von Heizungsbau aus Leidenschaft, der unterwegs war und gesagt hat, also ganz ehrlich, was hier gerade passiert und was ich gerade erlebe, das möchte kein anderer. Also weil auf der einen Seite steht der Kunde im Rücken und stellt 100.000 Fragen, weil die Verunsicherung spiegelt sich dann ja, mein Eindruck, eben auch beim Handwerk nieder. Also auch da wird hinterfragt. Da wird ja auch nicht gesagt so, ach Mensch, also ein Thema war halt immer so beim Thema Wärmepumpe. Haben Sie das auch schon mal gemacht? Also haben Sie schon mal eine Wärmepumpe eingebaut? Können Sie das wirklich? Also das waren ja genau so die Themen, wo es denn da ja auch gebröckelt hat. Und wenn ich das jetzt aber alles mal so zusammenziehe, auch in dieser Kampagne und euch zuhöre, dann haben wir Top-Technologie in Deutschland. Dann haben wir Förderung, die auch seinesgleichen unter Umständen sucht. Ja, wir haben verschiedenste Lösungen und da bin ich dann wieder bei Jens, wo man dann ins Haus muss, ins Objekt muss und dann bewerten muss, was macht hier eigentlich Sinn, weil nicht jede Lösung gleich ist. Also haben wir ja eigentlich einen perfekten Rahmen. So, warum, also jetzt mal Verunsicherung hin oder her. Aber gibt es noch einen weiteren Bereich, wo ihr sagt so, wenn sich das verändern würde, dann könnten wir auch richtig durchstarten? Oder ist es wirklich nur die Verunsicherung?
Ich glaube, ein Großteil ist schon die Verunsicherung und da war natürlich auch einiges schlecht gemacht. Also ich sage jetzt mal, ist immer die Frage, was hat man für als Ziel, aber dann auch, wie setzt man es um? und wirklich dem Kunden zu sagen, ich greife dir in den Heizungskeller, in das Kernstück deines Hauses. Wir bezeichnen ja gern auch die Heizung als Herzstück eines Kreislaufsystems im Haus. Wer lässt sich schon gerne am Herz operieren, wenn es nicht notwendig ist? Und dass da der Staat so reinregiert hat, ich glaube, das hat zu dieser Verunsicherung geführt. Und dann auch das Thema Technologieoffenheit. Wirklich eine Lösung überall drüber zu stülpen und zu sagen, das ist überall die richtige. Und das führt auch zu Verunsicherung, weil dann wird natürlich auch vom Heizungsbauer nicht nur gefragt, hast du es schon mal gemacht, sondern macht das bei mir auch Sinn? Und dann sagt er, klar, habe ich schon mal eine Wärmepumpe gebaut, macht aber bei dir keinen Sinn. Und dann denken die Leute, ich habe doch dann gar keine andere Lösungsoption. Und das ist ihnen vermittelt worden. Und wenn du denen jetzt sagst, doch, du hast Lösungsoptionen und genau für deinen Anwendungsfall haben wir eine Lösung, ja, dann ist doch wieder genau das erreicht, was wir wollen. Und ich glaube, diese offene Technologieoffenheit wieder stärker herzustellen und von der regulatorischen Seite her klare Rahmenbedingungen zu setzen, dass wir wieder eine Planungssicherheit haben. Ich mache dann, was ich mache, auch richtig und das ist auch gut für die Zukunft. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben wir schon viel erreicht. Und das ist auch ein Ziel der Kampagne, aufzuklären, dass die Lösungen da sind. Wie du gesagt hast, Dennis, wir haben beste Voraussetzungen. Warum jetzt nicht angreifen? Weil wir jetzt nichts zu tun, das ist eigentlich das Schlimmste. Weil dann lasse ich die alte Gurke im Keller stehen und damit mache ich garantiert einen Fehler.
Ich denke, John, das kannst du unterstreichen und nickst auch. Aber willst du noch was hinzufügen?
Ja, na, ich hatte einen Punkt, der auch erheblich, also das, der war für mich auch so ein bisschen konzertiert. Also wir haben ja neben dieser Angstmacherei über den CO2-Preis auch darüber geredet, haben wir dann morgen überhaupt noch Gasnetze? Was eine leidige Diskussion. Also wir haben da über 14 Millionen Gasheizungen da draußen. Selbst wenn ich eine 500.000 Wärmepumpen jedes Jahr einbaue, dann brauche ich 28 Jahre, bevor die Gasnetze nicht mehr funktionieren. Ich habe, also das wird keine Diskussion sein, die letztendlich realistisch geführt wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich habe über 1,8 Millionen Gewerbe- und Mittelstandsbetriebe. Jede Molkerei, Brauerei, alles, was härtet, lötet, irgendwie, alles, was irgendwie thermische Prozesse hat, ist ganz oft mit Erdgas, wird mit Erdgas gefahren. Und da kann ich viel elektrisch machen, aber das muss ja bezahlbar sein. Und das kann ich nicht einfach von heute auf morgen drehen. Deswegen, also wir werden unsere Gasnetze, das ist ein Riesenasset, auch so 270 Milliarden, die werden wir noch lange, lange, lange benutzen. Und das ist unser Job, da auch ein grünes Gas reinzuschieben. Wir setzen uns für eine Grüngasquote ein, etc., Biomethan, später Wasserstoff. Also das ist unser Job. Aber da letztendlich Angst zu schüren, morgen gibt es die Gasnetze nicht mehr, das ist unberechtigt. Doppelte Infrastrukturen, die werden wir nicht sehen. Also da, wo eine Fernwärmeleitung gelegt wird, da brauchst du auch kein Gasnetz mehr. Also das ist völlig okay. Also das sagen unsere eigenen Versorgungsunternehmen, weil dann habe ich zwei ineffiziente Systeme und das macht keinen Sinn. Aber ganz oft ist es so, dass an vielen, vielen Stellen so die Energiedichten, dass ich brauche einen verdichteten Innenstadtbereich für Wärmenetze. So. Und wenn ich das nicht gegeben habe, dann wird es da an der Stelle schwer. Und dann haben wir eine Infrastruktur, die ist ganz einfach ein Asset, die ist ein Schatz und da sollten wir doch gut dran tun, das jetzt nicht aus der Erde zu reißen oder stillzulegen. Und das war auch noch ein Punkt, der maßgeblich dazu beigetragen hat, diese Verunsicherung zu schüren.
Die Kampagne spielt ja momentan aus, verschiedene Kanäle, unter anderem bei uns. Das heißt, ihr habt euch auch entschieden, dass wir darüber sprechen, was schön ist und was uns natürlich auch freut. Ihr habt aber wahrscheinlich auch noch andere Kanäle, wo man euch entdecken kann. Vielleicht nochmal von deiner Seite aus, John, was passiert so innerhalb der Kampagne?
Ja, also wir haben das ja, ich hatte es ja eingangs gesagt, Berater beraten. Es ist nicht nur das SAK-Handwerk, wir gehen auch an die Energieberater, auch Energieberater des Schornsteinfegerhandwerks. Wir probieren das breit zu streuen. Die besten Multiplikatoren sind für uns schlichtweg die, die eng am Handwerk sind, weil 70% der Energieberatung, Jens hat es erst schon gesagt, erfolgen über das Handwerk. Also das hat sich in den letzten 20 Jahren nicht geändert, ist auch gut so. Und da probieren wir natürlich über die Landesinnungen, Landesverbände etc. des SAK-Handwerks zu gehen, auch über den ZVSAK. Wir haben nicht die Kappa bei uns, einzeln jetzt quasi in die Fläche zu gehen, deswegen auch über die Energieversorgungsunternehmen. Also wir sprechen die Verbände an, probieren da letztendlich das zu platzieren, aber natürlich auch in den Fachmedien, IKZ, SBZ und wie sie alle heißen. Also da werden wir auch Advertorials schalten. Wir sind letztendlich auch auf den Online-Kanälen unterwegs und machen am Ende des Tages da auch eine ganze Menge Online-Werbung. Also man wird uns sehen, www.zukunftssicherheizen.de, gerne mal drauf klicken, draufschauen und überall, wo man das so sieht oder eventuell auch für die Kampagne mit Partnern, wo da Werbung gemacht wird, einfach mal die Argumente sich anschauen und sich ein bisschen aufschlauen.
Genau, du sprachst es an, die Domain zukunftssicherheizen.de. Viele kurze Videos, Statements, Infos. Ich sprach schon vom CO2-Rechner. Das heißt, man bekommt eigentlich eine sehr schnelle Übersicht und vielleicht eben auch genau die Argumente, die ich dann auch beim Endkunden B nutzen kann. Ich glaube, das ist ja ein bisschen das. Wie kann ich den Rücken, das Handwerk stärken, indem ich Argumente zusammenbaue, in Anführungsstrichen, die ich dann auch verwenden kann?
Genau.
Sehr gut.
Kann ich nur unterstreichen.
Das ist schon mal sehr gut. Wunderbar. Ja. Nochmal so für euch persönlich jetzt auch. Also klar, wir haben oder als Verband hat man Grundinteresse und sicherlich auch für Jens in den Unternehmungen hat man Interesse. Was bedeutet dann Zukunftssicherheizen für euch so persönlich? Also nochmal so aus der, nicht aus der Brille am Schreibtisch im Job, sondern auch privat.
Ich bin ja selber auch Versorgungsingenieur, also von daher, ich bin praktisch mit Heizungsanlagen groß geworden und habe die am Anfang selber geplant. Und für mich heißt es auch, dass das natürlich ein funktionierendes System sein muss. Ich will auch, das sage ich nicht irgendwie Raketentechnik ausprobieren in meinem Haus. Ich muss wissen, das funktioniert. Ich muss mich darauf verlassen können, dass ich vor allem die Heizungsbauer und die Kollegen, die mich vor Ort beraten, dass die mir keinen Unfug erzählen, weil letztendlich ist jeder Endkunde ja kein Spezialist. Der muss letztendlich dem vertrauen können, was er da erklärt bekommt. Und ich glaube, das ist auch für mich, ich muss das verstehen, was da passiert. Und ich muss mich natürlich auch da reinarbeiten, weil ich glaube, dazu ist die Welt zu komplex, dass man alles verstehen kann. Aber da muss ich mich dann auf die Leute verlassen können, die zu mir nach Hause kommen. Unsere Berater machen das auch, nehmen auch gern diese Informationen mit. Und wenn die ein gutes Gefühl haben und darauf vertrauen, dass das, was wir sagen, richtig ist, dass ich damit auch mein eigenes Haus heizen würde, wenn ich genau so den Kunden berate und sage, Mensch, bei dir macht mal das, was ich sonst am liebsten verkaufe, gar keinen Sinn. Dann haben wir das Richtige erreicht, weil dann, glaube ich, hat jeder Kunde auch das Gefühl, der ist ehrlich zu mir, der sagt mir nicht irgendwie, ich will dir ein bestimmtes Ding verkaufen. Und ich glaube, das müssen wir schaffen, das wieder auch in der breiten Masse ehrlich zu erklären und dem Kunden die passende Lösung für ihn zu zeigen. Und dann kann man auch selber sagen, dann haben wir wirklich viel erreicht für die Zukunft.
Da muss ich kurz nochmal reingrätschen, Jens. Wie schwer fällt es dir denn momentan so im privaten Umfeld auch, mal die Füße stillzuhalten? Du wirst ja wahrscheinlich überall immer mal wieder so Fetzen aufgreifen, wo dann jemand eine These in den Raum wirft, wo du sagst, so Leute, jetzt aber mal Füße stillhalten, das sieht hier ganz anders aus. Kriegst du das hin oder ist es dann auch bei allen, also wir haben ja sehr viel Stammtischparolen da draußen zu dem Thema. Kommst du einigermaßen durch den Tag auch ohne das Thema immer wieder aufgreifen zu müssen?
Ich bin da, glaube ich, zum Glück ganz locker, aber letztendlich bin ich dann schon auch von der Sache überzeugt. Ich habe auch bei uns an unserer Wohnanlage jetzt eine Photovoltaikanlage drauf gemacht, wo mich jeder Nachbar jeden Tag darauf anspricht, wann ist denn das fertig und funktioniert das? Und das sind auch so Themen, wo du sagst, wenn man das mit Leidenschaft macht, dann ist das auch nichts, was einem wehtut. Aber ich bin dann schon auch gerne und sage mal, Mensch, hast du das eigentlich schon mal überlegt, was da letztendlich jetzt gerade im Markt passiert? Ich erkläre es dir mal kurz und dann kommt man auch in gute Gespräche. Ich glaube, da ziehe ich nicht zurück, aber wirklich dann den Mund zu halten, ist manchmal schwierig, gerade wenn man solche vielen, auch sehr sinnlosen Diskussionen mitverfolgt. Das ist eigentlich das, was mich am meisten ärgert, wenn irgendwelche Parolen rausgehauen werden, wo man vorher nicht drüber nachdenkt, was bewirken die eigentlich. Und dazu sind, glaube ich, unsere Systeme zu komplex, dass man einfach an einer Stelle sagen kann, da drehen wir mal kurz und dann ist alles gut. Denn das wird nicht passieren und da, glaube ich, ist unsere komplette Welt zu komplex geworden. Ich glaube, das sollte man dann auch nicht vermitteln, sondern da muss man sagen, Schritt für Schritt sinnvolle Sachen machen, eins nach dem anderen und Dinge, die gut funktionieren, auch wirklich dann gut sein lassen.
Ich würde da mal einsteigen. Die Ursprungsfrage war ja so nach dem, was bedeutet für euch zukunftssicher heizen? Die Rahmenbedingungen, die sind ja wirklich komplexer geworden. Also mit einem Pariser Klimabeschluss und 1,5 Grad Ziel und so weiter und das Ganze auch Deutschland klimaneutral zu gestalten, da hat man sich schlichtweg auch ein Ziel für die Wärmewende gesetzt. Das heißt, ich muss auch ein bisschen die Zügel anziehen. Ich muss Erneuerbare ins System bringen. Ich muss Energie per se erstmal einsparen. Und wenn ich da nichts mache im Gleichlauf, würde es immer gleich laufen. Da sind wir ehrlich. Also das, da macht jeder sein Business und das würde sich dann kaum verändern. Daher ja letztendlich auch, da haben sich viele Rahmenbedingungen auch in der Energiewirtschaft geändert. Und der Wärmemarkt, der musste natürlich mitziehen. Dass wie es gemacht wurde, es war ja das erste Mal mit dem Gag, dass überhaupt im Bestand mal einer irgendwie reinregiert hat. Und dass das ja also aber gleich so überzogen war, war vielleicht nicht der beste Einstieg. Aber am Ende muss man auch im Bestand was machen. Also auch da müssen irgendwie Erneuerbare rein. Deswegen ist unser Job hier für Grüngasquote, Biomethan, Wasserstoff und so weiter zu sorgen. Und da schließe ich jetzt mal so den Kreis. Also zukunftssicher heizen heißt für mich, Jens, du hast es gesagt, also eine gute Empfehlung abgeben können, dass der Kunde die nächsten 20 Jahre mit seiner Heizung einfach Ruhe hat, ein gutes Gefühl hat. Und ich glaube, so, wenn man die ganzen Rahmenbedingungen in der Beratung berücksichtigt und das, was wir da auch an Zusatzinfos liefern können, dann kann man das auch guten Gewissens machen. Und da kann ich auch jetzt modernisieren und habe trotzdem ein ganz gutes Setup.
Das ist eigentlich perfekter Abschluss. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Also wie gesagt, nochmal auf www.zukunftssicherheizen gehen und dort dann gerne noch weitere Informationen bekommen. Genau. Sehr, sehr spannend und vor allen Dingen auch nochmal wirklich eine gute Übersicht zu dem, was passiert, was ihr macht und wie man es vielleicht auch verstehen sollte und darf. Jetzt habe ich an euch noch die 5 Fragen und bin ganz gespannt, wie ihr die mir beantworten werdet. Ich würde sagen, wir haben bei der Vorstellung bei John angefangen. Ich fange jetzt bei Jens an. Und eine erste Frage, die ich gerne stelle, ist immer das Thema Superkraft. Wenn du eine Superkraft haben könntest, könntest du lieber Zeit anhalten oder Gedanken beeinflussen?
Dann lieber Zeit anhalten. Ich will gar nicht die Gedanken wissen und schon gar nicht beeinflussen.
Okay, also ist es aber so, also wenn wir uns jetzt mal so die letzten Monate, Jahre anschauen, zu wenig Zeit im Job, ist das, oder vielleicht dann auch Job viel dadurch privat zu wenig Freiräume, bemerkst du das bei dir?
Na, ich glaube, da geht es immer darum, eine ausgewogene Balance hinzukriegen. Ich mache auch gern Sport und nutze da auch die erneuerbaren Energien beim Kitesurfen und ähnlichen Themen, die ich gerne mache. Von daher, da glaube ich nicht, dass ich zu kurz komme. Manchmal die Zeit anhalten, um länger nachdenken zu können, wäre manchmal auch gut. Dann würde ich das verbinden mit einem Gedankenanstoß zu sagen, nimm dir mal länger Zeit, um auch mal gründlich drüber nachzudenken, was du davor hast. Und ich glaube, das würde allen helfen. Dann würde ich diese beiden Superkräfte mehr oder weniger miteinander kombinieren, aber eigentlich sollte jeder seine eigenen Gedanken steuern. Ich will die gar nicht beeinflussen, einfach nur jeder wirklich den gesunden Menschenverstand öfter einschalten und sich dafür die Zeit zu nehmen. Ich glaube, das wäre eine Superkraft, die jedem ganz gut helfen würde und so Superkraft muss man dazu gar nicht haben.
Okay. Und bei dir, John, was hättest du lieber?
Ich habe mir gerade eben so zwischendurch, als Jens erzählt hat, ja so ein bisschen Kitesurfen und so weiter. Ich habe in meinem Umfeld also noch guten Draht auch zu vielen Studienfreunden und so. Die haben natürlich auch alle Energiewirtschaft studiert. Und wenn man jetzt sich am Wochenende trifft und so, also meine Frau rollt definitiv immer mit den Augen, weil echt immer mit diesem so viel Energiewirtschaft, ob das jetzt so Kraftwerke, Netze, Marktdesign, ist ja nicht immer nur Wärmemarkt, aber trotzdem, da ist es sicherlich mal ganz gut, das mal komplett abzuschalten. Also und da mal echt einen Break machen und sagen, nee, okay, jetzt machst du mal was ganz anderes, dass man sich da nicht so in seiner Blase verfängt und auch mal was anderes macht. Ansonsten so Gedanken steuern, weiß ich auch nicht so richtig. Da kann ich jetzt schwer mit umgehen, Zeit anhalten. Ab und zu wäre das vielleicht mal ganz sinnvoll, ja, oder ganz cool.
Okay. Dann würdet ihr diese beiden Superkräfte dann sozusagen wählen. Obwohl, wie gesagt, Gedanken beeinflussen wäre an so einem Wochenende dann ja gar nicht so verkehrt, mal zu sagen, Reset, Freunde. Wir denken mal jetzt über was ganz anderes nach. Aber okay, bevor wir uns zu sehr in dieser ersten Frage verfangen. Zweite Frage, die geht an dich, John. Und zwar Perfektionist oder Machen und Mut zur Lücke?
Perfektionistisch probieren wir viel zu oft. Wirklich, also da sind wir Deutschen ja eigentlich berühmt für. Wir probieren erst den Masterplan, also um das auf unser Thema anzuwenden. Wir wollen erst den fertigen Masterplan sehen, wie 2045 aussieht und dann muss alles 2045 konform sein und jeder Zwischenschritt wird nicht akzeptiert. Genau falsch. Jeder kleine Schritt hilft. Deswegen also erst immer Pareto-Prinzip, lieber die 80% nehmen, bevor wir die 100% durchgeplant haben. Machen, machen, machen. Besser.
Gilt das auch für zu Hause?
Ja, doch.
Okay. Jens?
Ich glaube, jeder, der mich kennt, der würde jetzt sagen, der lügt ja, wenn er sagt Perfektionist. Nee, kann ich überhaupt nicht. Also ich bin kein 100%-Typ. Ich habe angefangen in der Planung und war dann so froh, wo ich nicht mehr diese Pläne ganz genau auf Hundertstel malen musste und dann im Vertrieb war, wo man einfach auch mal sagen kann, hey, mach mal, einfach machen. Und das ist viel befriedigender, viel zu machen, als ganz lang Details zu planen, kann ich überhaupt nicht. Weil du es gerade gefragt hast, auch zu Hause nicht, meine Frau würde sagen, also wenn du jetzt sagst Perfektionist, auch zu Hause, dann würde den Lachkrampf irgendwann sagen. Das hätte manchmal nicht schaden, wenn du ein bisschen länger übst, bevor du Fliesen verlegst.
Okay. Lieben Gruß dann raus an deine Frau. Und genau, nächste Frage, die geht an dich, Jens. Und zwar Netflix-Abend oder Live-Konzert?
Live-Konzert. Ich habe gar kein Netflix.
Achso, okay, alles klar.
Nee, Streaming-Frage, okay. Die Frage ist bei mir wirklich gleich durch. Und Live-Konzerte, gerne auch mal wirklich so die Klassiker. Ich habe vorhin gesagt, 68er war letztes Jahr bei AC/DC in München immer noch gut. Also echt mal reinhören, macht auch warm. Also okay. Zum Thema.
Sehr gut. Und John?
Live. Live-Konzert. Ich bin, auch wenn man so tagsüber der Bürotiger ist, gerne im Metal unterwegs. 2-3 Open Airs in jedem Jahr. Vor 3 Wochen Parkway Drive, Leipzig, Metalcore. Sehr super geil. Wirklich, also würde ich nur empfehlen. Also Hammer.
Mit vielen, mit denen ich spreche, also das bemerke ich, Daniel Fürst erzählte das auch, der ja. Wacken unterwegs gewesen ist, früher auch, und wenn Bürotür zu und sauer, dann auch mal ordentlich laute Mucke an, in Anführungsstrichen, aber Stromgitarre ist schon was hier sehr, sehr viele verbindet, also egal, wo ich reinhöre, aber sehr gut. Bei dir ist es ja sogar, John, dann noch ein Tick härter als bei Jens, würde ich jetzt behaupten, oder? Also AC/DC und Rock'n'Roll ist ja das eine, aber bei dir ist denn schon noch
das etwas? Kann ruhig, ja, das kann ruhig sehr übel werden. Okay. Ich mag so laut, ja, das ist alles sehr klar. Cool.
Sehr gut. Nächste Frage, die müsste dann an John wieder gehen, und zwar analoges Notizbuch oder digitale App?
Ich habe beides. Ich bin noch nicht komplett digital, habe in Joe Fixen und so weiter den Laptop vor mir und mache aber trotzdem am Ende des Tages irgendwie immer noch Notizen. Also ich bin irgendwie in der Twitter-Stellung. Ist aber eine Frage der Zeit. Also irgendwann hat man es nicht mehr, bin mir relativ sicher. Also da wird nichts mehr analog sein.
Okay, bei dir, Jens?
Irgendwie beides nicht wirklich, aber zum Schluss digital bin ich mehr oder weniger gezwungen, weil dir der Terminkalender schon digital vollgeknallt wird. Manchmal sollte ich mir Dinge mehr aufschreiben, aber ansonsten, ich bin eher der Typ, der sich nicht so gern Sachen aufschreibt. Aber man kommt nicht mehr drum rum. Digitale Welt. Und wenn, dann ist natürlich digital schon besser, weil die Zettel, die bei mir auf dem Schreibtisch rumliegen, manchmal auch fürchterlich. Also von daher, da habe ich ein bisschen mehr System. Wenn dann digital.
Okay. Letzte Frage, die geht nochmal an Jens. Und zwar Kochen oder Restaurantbesuch?
Tja, da ist schwierig. Ehrlich gesagt, da schon beides. Wobei, Kochen mache ich nicht aus Leidenschaft, sondern einfach, weil es manchmal notwendig ist, dann aber schon auch einigermaßen gut. Meine Frau kocht nicht so gern, deswegen gehen wir auch gern mal ins Restaurant und verwöhnen uns mehr oder weniger.
Okay. Und John, bei dir?
Ja, ich bin da auf dem Kochniveau des Studentenlebens hängen geblieben, persönlich. Also das wäre jetzt nicht so abendfüllend, aber ich habe eine Frau, die gut kochen kann. Das hilft mir dann doch. Also das ist ganz gut. Ja, okay.
Aber ab und an wird man wahrscheinlich dann auch mal in den Genuss kommen, mal ins Restaurant zu gehen.
Okay, das ist richtig.
Was ich sozusagen mitnehme, ist, bei euch wird gekocht, also ihr beiden, wenn es notgedrungen nötig ist, aber ist jetzt nicht irgendwie eine große Leidenschaft hier.
Schon gar nicht. Ich bin da der typische Mann, also wenn mein Grill funktioniert im Sommer, dann ist mein dann ist mein Leben gerettet. Das kriege ich gut hin. Aber ansonsten bin ich da nicht so der Gummikoch.
Okay. Ja, Mensch, habe ich doch noch mal ein bisschen was über euch privat erfahren. Sehr schön. Ja. Von daher, ich kann, wie gesagt, noch einmal den Rat geben, www.zukunftssicherheizen.de dort drauf zu schauen. Ich bedanke mich bei euch. War spannend, war angenehm, war auch eine lockere Runde. Ich glaube, das ist immer schön für die ZuhörerInnen, dass sie alle Seiten so ein bisschen bekommen. Wünsche euch noch eine wunderbare Restwoche. Und ich hoffe, bei uns zu Hause ist es bei allen zukünftig warm. Und da bin ich mir nach dem Gespräch heute sicher, das wird auch genauso sein. Also von daher, besten Dank an euch. Schönen Tag. Ciao.
Ja, danke.
Tschüss.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.